Du liebender Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du niemanden von uns alleine lässt. Hab Dank dafür, Herr, dass wir, egal wo wir sind und egal, ob wir mit jemandem zusammen da sind oder ob wir tatsächlich gefühlt alleine sind, dass du uns hältst, Herr. Hab Dank dafür, dass wir deine Kinder sind und nicht nur so heißen. Hab Dank dafür, Herr, dass du uns nahe sein willst und dass du uns hörst. Vater, öffne du uns unsere Ohren und unsere Augen für deine Wunder. Wir verschließen sie zu oft, Herr, und meinen, wir kennen schon alles. Öffne du uns unsere Ohren und unsere Augen. Herr, gib du, dass wir unseren Mund halten, wenn wir schweigen sollen, und gib du, dass wir ihn aufmachen, wenn wir reden müssen. Gib du uns eine gehorsame, dir gehorsame Zunge. Erfülle uns ganz mit deinem Geist. Und halte du uns auf dem Weg. In Jesu Namen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein Satz zuvor. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir heute über "Ich höre dir zu, du bist mir wichtig" vorher was hören werden. Und habe gerade gedacht, wow, das passt. Also ich bin ganz irritiert. Wow, das passt. In allen Zeiten und an allen Orten gab es immer schon diese Fragen. Diese Frage nach dem, wann kommt eigentlich die Zeit des Heils? Wann kommt eigentlich diese gute Zeit endlich? Also die Zeit, die wir jetzt haben, außergewöhnliche Zeit, außer Reihe. Vor einem Jahr hätten wir gesagt, geht so, ist okay, könnte besser werden, könnte besser sein. Aus unserer Perspektive jetzt wäre es schon fast die Zeit des Heils. Aber vor einem Jahr hätten wir gesagt, wann kommt denn eigentlich das gute Mal? Das wäre doch mal gut, wenn jetzt mal so richtig schön die Kinder des Glücks werden würden, so von einem Tag auf den anderen. Wann beginnt eigentlich die gute Zeit? Wann ist endlich all das vorbei, was man so ertragen muss? Dass diese Fragen gestellt werden, das war schon immer so. Seit Menschengedenken, seitdem es Menschen gibt, gibt es diese Frage, wann eigentlich kommt endlich die gute Zeit? Wann ist endlich die Zeit, in der der Herr kommt? Unser Predigttext, wir werden das gleich hören, geht darauf ein. Da steht beim Propheten Jesaja. Beim letzten Mal, als ich hier vorne stand, hatte ich einen von den sogenannten kleinen Propheten. Jetzt habe ich den großen Propheten Jesaja, der auch als der Prinz der Propheten bezeichnet wird. In der Bibelforschung wird aber ganz klar gesagt, ja Moment mal, das Buch von Jesaja, das kann gar nicht einer alleine. Und dann wird es aufgeteilt in den ersten, in den zweiten, in den dritten Jesaja. Und was dafür spricht ist, da ist echt viel Zeit zwischen den ersten Prophezeiungen und den letzten Prophezeiungen. Der erste Teil, der sogenannte erste Jesaja, der spricht hinein in die Zeit der Vertreibung. Da ist diese Zeit, da lebte das Volk Israel noch in Israel selbst. Und dann kommen die Babylonier, erobern Israel und verschleppen jeden, der irgendwie was zu sagen hat, der ein Talent hat, verschleppt ihn nach Babylon. Der erste Jesaja. Für die, die das interessiert, 586 ungefähr vor Christus. Roundabout. Der zweite Jesaja ist dann der, der im Exil zu dem Volk spricht. Dieses Volk, das herausgerissen wurde. Herausgerissen aus dem Bereich, wo es sich wohlgefühlt hat. Wo es das Gefühl hatte, Gott ist ihnen nahe. Wo sie auf den Tempel schauten und Gott sahen. Herausgerissen und jetzt der zweite Jesaja. Im Exil in Babylon. Und der dritte Jesaja. Und der ist der, der heute zu uns sprechen wird. Der ist der, der mit den ersten Rückkehrern zurück ist in Jerusalem. Ungefähr 539 vor Christus. Das ist der dritte Jesaja. Da sind Generationen zwischen. Und dieser Jesaja, der mit den Rückkehrern, die von den Persern zurückgeholt worden sind, wieder in Jerusalem ist, der spricht gleich zu uns. Und unser Predigttext, das ist keine leichte Kost. Manchmal wünschen wir uns ja so, dass wir die Bibel lesen und dass die Bibel einfach sagt, du bist ein guter Mensch, bist okay, so wie du bist, bleib so wie du bist, das ist alles schön. Das passiert uns heute nicht. Ich persönlich kann auch am besten mit der Bibel umgehen, wenn die Bibel mir sagt, ist ja schön und gut, was du gerade alles so machst, aber denk nochmal darüber nach, es könnte die falsche Perspektive sein. Naja, so einen freundlichen Ton hat der Text gleich auch nicht. Und wir können auch nicht sagen, ja, das ist ein Ehrengehen vor Hunderten von Jahren gerichtet, vor Tausenden von Jahren. Ich glaube, er ist ganz für uns geschrieben. Starker Tobak. Der Predigttext steht im 58. Kapitel des Buches des Jesaja. Und wer nachher zu Hause nachlesen möchte, es sind die Verse 1 bis 9a. Die Lutherbibel überschreibt das Ganze mit falsches und rechtes Fasten. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, an dem ihr fastet, geht ihr doch auch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch hinweg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Gottes wahres Wort. Amen. Starker Tobak, habe ich gesagt. Und das ist es. Starker Tobak. Es gibt so eine Stelle am Anfang, da fühlen sich Rolf und ich garantiert erstmal gebauchpinselt, weil da steht nämlich, sei wie eine Posaune. Und da ist immer so, der Posaunist kommt bei mir durch, das ist keine Posaune. Der Posaunist kommt dann bei mir durch und freut sich darüber. Ach, wieder eine Stelle in der Bibel, wo die Posaune erwähnt wird. Ja, das hat Luther gemacht. Das steht im Original natürlich nicht drin. Ich hatte mal das Glück, dass ich in einem Museum in Süddeutschland, so ein Römermuseum, so eine Lure spielen durfte, wie sie die römischen Soldaten mit sich rumtrugen. Die geht hier einmal so rum. Die fängt hier an, geht einmal rum und kommt hinten wieder zurück. Die hört sich an wie so ein Brummen. Ein ganz tiefes, durchgehendes Brummen. Jetzt steht hier Posaune. Der Grund war, Luther hat sich überlegt, wenn er da irgendwas mit Horn hinschreibt, wissen die Leute nichts damit anzufangen. Und doch ist dort eigentlich ein Horn mit gemeint. Das war nicht schön. Das war auch nicht so gewollt. Es war laut. Und das ist gemeint mit dieser Stelle da am Anfang. Halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Das steht dann nämlich nicht deswegen, wenn man sagt, sei ein schöner Klang. Mach doch einfach mal hübsch Musik und komm freundlich an. Sondern da steht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Wenn dieses Horn, was da eigentlich steht, im Original, wenn dieses Horn erklang, wusste jeder, irgendwas ist im Busche. Je nachdem, was für ein Signal ertönte, hieß es, kommt alle zusammen oder seht zu, dass ihr das Weite findet. Und in jedem Fall, und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist ja spannend, dass das gerade angesprochen wurde, in jedem Fall hieß dieser Klang, dieser Lärm eigentlich, dieser Lärm, hört zu. Seht zu, dass ihr hört, was hier passiert. Denn das ist kein Musikinstrument. Das ist ein Warnsignal, eine Sirene. Hört die Posaune. Es ist eine Sirene. Es ist so, wie wenn die Feuerwehr über die Straße fährt und das Martinshorn anmacht. Das ist nicht dafür gedacht, dass alle denken, ach wie hübsch. Sondern es ist dafür gedacht, dass alle denken, aufgepasst. Sie sagen, Gott hört uns nicht. Wir tun das alles, aber Gott hört uns nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist bei uns auch schon so. Wir sind jetzt bald ein Jahr in dieser Ausnahmesituation Corona, mal schlimmer, mal weniger schlimm, zurzeit eher wieder auf dem Weg, dass wir sehen, es wird wieder schlimmer. Und dann fragen wir uns auch diese Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe, wo ist eigentlich das Ende? Wann kommt endlich wieder die Zeit, in der wir ohne Maske uns begegnen dürfen? Wo ist der Hoffnungsschimmer? Herr, hörst du uns nicht? Und er als Antwort darauf lässt das Alarmhorn, die Sirene erschallen. Denn sie hören ihn nicht. Manchmal überhört man das, in dem Text, was wir vorhin gehört haben. Im Beginn lobt er sie. Er lobt sie regelrecht. Der Ton ist hart, aber da ist ein Lob drin. Sie tun nämlich das, was sie meinen, tun zu müssen. Und er sagt, sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege kennenlernen. Was für ein Lob. Er sagt über dich und über mich, das ist jemand, der möchte wirklich wissen, was Gott von ihm verlangt. Aber sie tun so, als wären sie schon in der Gerechtigkeit. Als wären sie schon diejenigen, die auch das tun, was man ihnen sagt. Sie tun so, als hätten sie das Recht Gottes nicht verlassen. Diese Predigt des Propheten, die richtet sich nicht an irgendwen, der man Kirche von ihnen kennengelernt hat, sondern sie richtet sich an diejenigen, die Kirche sein wollen. Das sind diejenigen, die fasten und in den Gottesdienst gehen, die beten und sich hier sogar kasteien, also sich selbst schlagen. Was ist aber ein gutes Fasten und was ist ein guter Gottesdienst? Oder kurz, wie machst du es, wie mache ich es Gott eigentlich recht? Ich habe vorher davon erzählt, dass dieses Buch des Jesaja drei große Abschnitte hat. Und das ist wichtig, weil wir nämlich daran erfahren, wie sich das alles entwickelt hat. Sie sind vertrieben worden, sie sind hinausgezogen worden. Es gab mal in Asien, das ist noch nicht so lange her, deswegen sage ich das so, anderthalb Generationen vielleicht her. Die Älteren können sich noch daran erinnern, dass sie davon mal gehört haben. Da gab es ein Regime, das hat jeden gekillt, jeden getötet, der auch nur eine Brille trug. Warum? Weil es davon auszugehen war, dass die lesen können. Jeder, der lesen und rechnen kann, ist eine Gefahr für eine Herrscherschicht, die das Neue bestimmen will. Und so war das damals auch. Die Babylonier haben jeden mitgenommen, der irgendwie in der Lage war zu führen. Haben jeden mitgenommen, der irgendwie in der Lage war, den Kult weiter aufrechtzuerhalten, eine Revolution anzuführen, überhaupt irgendwas zu organisieren. Die haben sie mitgenommen und haben sie nach Babylon verschleppt. Und jetzt sind sie in Babylon und lernen kennen, wie die Babylonier mit ihrem Glauben umgehen. Sehen, dass die Babylonier vor ihren Götzen ihre Rituale abhalten und haben das Gefühl, da die Babylonier ja so erfolgreich sind, werden sie erhört von ihren Götzen. Doch halten sie fest an ihrem Glauben. Aber unterbewusst kommt dieses, wenn ich viel tue, dann werde ich auch viel kriegen, in ihre Gedanken. Wenn ich ein Ritual durchführe, dann zwinge ich meinen Gott dazu, dass er mir mehr Gehör gibt. Dass er mehr darauf hört, was ich mir wünsche. Und jetzt kommen sie zurück nach Jerusalem und haben diese Gedanken mitgebracht. Vorher, vor dem Exil, gab es im jüdischen Glauben keine festen Fastentage. Die kommen erst jetzt. Weil sie es kennengelernt haben. Und jetzt sind sie der Überzeugung, dass sie, wenn sie ganz besonders stark fasten, wenn sie sich ganz besonders stark öffentlich selbst schlagen, wenn sie sich mit Asche und in Sack kleiden, dass sie dann Gott zwingen können, ihnen doch jetzt ein bisschen mehr zuzuhören als ihrem Gegenüber. Und jetzt, Herr, guck doch mal, was ich hier alles tue. Verhilf mir zu meinem Recht. Ich mache das doch nicht umsonst. Dass sie zurückkehren konnten, war Politik. Die Perser hatten die Babylonier besiegt und hatten entschieden, sie brauchen überall glückliche, zufriedene Untertanen. Am besten die Einheimischen sollten sich selbst regieren, aber so, dass sie den Persern dankbar sein sollen. Also holten sie die Führungsschicht aus Babylon zurück, setzten sie auf die Zurückgebliebenen obendrauf und sagten, das Land gehört euch. Und meinten das ganz pragmatisch. Das Land, was ihr zwei Generationen lang von den Bauern, die dort geblieben waren, verwaltet und bestellt worden war, gehörte plötzlich denen, die zurückkamen. Und die Bauern, die arbeiteten vorher zwei Generationen lang auf ihrem eigenen Land, und waren jetzt nur noch die Angestellten und Arbeiter von den Zurückgekehrten. Und die Zurückgekehrten hatten damit kein Problem, das waren für sie Fremde. Und die sagten sich, hier, sieh zu, dass du das Geld rankriegst. Sieh zu, dass du hier das ranschaffst, was du mir schuldest. Und die hatten auch kein Problem damit, in Sack und Asche im Gottesdienst zu sitzen und nach dem Gottesdienst auf ihren Kleinbauern zuzugehen und zu sagen, hier, da fehlt noch ein Huhn. Das war für die kein Unterschied, das war für die kein Problem. Natürlich haben sie sich beim Gottesdienst getroffen, das waren beides gläubige Juden. Und sie haben es genutzt. Und darauf reagiert jetzt dieser Text. Daraufhin spricht Gott ihnen selbst zu und sagt: Was bist du eigentlich für einer? Wenn das jetzt aber ein Text wäre, der einfach nur an die gerichtet wäre, die vor 2500 Jahren gelebt haben, dann wäre das sicher interessant, darüber mal einen historischen Abriss zu hören, aber es hätte ja mit uns nichts zu tun. Also was heißt das jetzt für uns? Ich habe kein Land bekommen, was vorher jemand anderem gehörte. Ich habe keine Arbeiter, die ich irgendwie bedrücken könnte. Ich habe niemanden ein Joch auferlegt. Wer Hunger hat in unserem Land, wir haben ein gutes Sozialsystem. Obdachlose, wir haben ein paar Einrichtungen. Nackt läuft in unserem Land eigentlich selten jemand rum. Es ist meistens zu kalt dafür. Und wenn, dann ist es meistens freiwillig. Heißt das nichts für mich? Ist dieser Text also ohne Bedeutung für dich und für mich? Was will Gott uns nur damit sagen mit diesem Text? Er will uns sagen, das Innere und das Äußere, das müssen zusammenpassen. Das muss zusammengehören. Es kann nicht sein, dass wie die das damals gemacht haben, dass das Ritual zeigt, ach, was bin ich gottesfürchtig. Aber alles das, was sie nach dem Ritual tun, und alles, was sie tun, wenn sie aus dem Gottesdienst, kurz nach dem Gottesdienst herausgehen, dem völlig widerspricht. Gott sagt nicht, Rituale sind schlecht. Er sagt nur, das Ritual solltest du lassen, wenn du es nicht ernst meinst. Und glaub nicht, dass ich mich von dir zu irgendwas zwingen lasse. Das sagt er. Er lässt sich nicht veräppeln. Unser Gott lässt sich nicht auf den Arm nehmen. Da kannst du nicht in den Gottesdienst gehen und sagen, Herr, ich bin ein so gläubiger Mensch. Ich bitte dich, halte mich immer und in jeder Zeit. Und rausgehen und sagen, was ist denn mit Gott? Er lässt sich nicht veräppeln. Er sagt, es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es Recht gibt in der Welt. Es ist deine Aufgabe, dass es Gerechtigkeit gibt in der Welt. Du kannst es nicht einfach abschieben und sagen, wofür habe ich dich denn? Wofür gibt es denn einen Gott, wenn ich nachher die Arbeit machen muss? Das ist unser Job. Unechtes Fasten. Da sagt Gott, das kannst du wohl tun, aber bringt uns nichts. Natürlich könnt ihr sagen und eure Stimme erheben und sagen, Herr, 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 wenn du es nicht meinst. Hat das keine Bedeutung. Was aber findet Gott gut? Lass los. Gib frei, reiß jedes Joch hinweg. Echtes Fasten, echter Gottesdienst, und zwar nicht so ein Gottesdienst, der mal eine Stunde dauert in der Woche, sondern dein ganzes Leben umfasst. Echter Gottesdienst, das ist die Liebestat. Die begreift, dass du ein Kind Gottes bist, aber dein Gegenüber auch. Und zwar unabhängig davon, ob der selbst daran glaubt. Der Prophet sagt zum Schluss, dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Das ist das Licht der Barmherzigkeit, der Liebe, das dann hervorbricht. Das ist ja nicht unser eigenes Licht. Ich bleibe bei dem Bild, wir sind, wo steht sie? Da. Wir sind eine Laterne. Wir sind nicht die Kerze. Wir sind die Laterne. Und das Licht wird in uns entzündet. Dadurch leuchten. Und dann wirst du rufen, Herr, sei mir nahe. Und er wird sagen, siehe, hier bin ich. Ich möchte mit uns beten. Herr, du bist uns gegenüber tatsächlich barmherzig und gnädig. Und manchmal fehlt es uns selbst daran, Herr. Und manchmal wollen wir unsere eigenen Wege gehen und vergessen, dass wir eigentlich deinen Weg gehen sollen. Manchmal, Herr, da schauen wir zuerst darauf, was wir selbst wollen. Und sehen gar nicht, dass das für uns gar nicht gut ist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns das Verständnis dafür gibst, dass wir mit unserem Gegenüber nicht zu kritisch sind. Und mit uns selbst auch nicht. Dass du uns Barmherzigkeit lehrst, Herr. Und uns füllst mit deinem Geist. Dass du uns Barmherzigkeit lehrst, Herr. Und zwar unserem Gegenüber wie auch uns selbst. Dass du uns begreifen lässt, dass Barmherzigkeit, dass Liebe, dass die Liebestat, dass das, was du von uns wünschst, dass diese Suche nach der Gerechtigkeit, dass das nicht einmal die Woche mal für eine Stunde ist. Dass das nicht hier und da mal eben aufblitzen darf, sondern dass du wünschst, dass wir unser ganzes Leben dem hineinstellen. Herr, lass uns wahrhaftig eine Laterne sein und dein Licht hinausstrahlen. Hab Dank, dass du uns liebst. Und hilf, dass wir lieben. Amen.